D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nie mehr allein sein, nie mehr einsam durch den Park. Wir haben heute die Lösung für euch. Kauft euch jemand oder leiht euch jemand. Ich verspreche, das wird keine Sendung über Datingportale und übers Kuppeln und wie finde ich eigentlich die große Liebe. Nein, es geht um ehrliche Dienstleistungen, die da zum Beispiel sind, gemeinsam spazieren gehen, essen gehen, ins Kino oder einfach mal zuhören, Zeit zu zweit verbringen. Dem Guardian gefällt es nämlich, der schreibt, uns fehlt so viele menschliche Interaktionen. Wir schauen heute Abend mal, wo in der Praxis diese Interaktion stattfinden kann, wo es Dienstleistungen gibt, die uns nicht mehr einsam lassen. Der Lonesome Cowboy in dieser Sendung heißt Pascal Fischer. Was für dich eigentlich auch so mit Menschen spazieren gehen zu zweit?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich würde eher das Geld bezahlen, damit die fernbleiben. Weißt du, ich bin so der in der Fußgängerzone dem Musiker das gibt und sagt, 10 Minuten Ruhe, 1 Euro.
Das ist schön, dass du so ein wahnsinnig sozialer Typ bist. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Mit unserer Einsamkeit Geld verdienen, indem man Dienstleistungen gegen die Einsamkeit anbietet. Das ist für den Guardian the next big thing, das nächste große Ding. Klar, mittlerweile gibt es da viele Angebote, bei denen ihr euch zum Beispiel für einen Abend ein Essen gehen im Restaurant oder einen Film im Kino Freunde kaufen könnt. Und damit ist jetzt nicht so ein Sexding gemeint, sondern man kann sich dann wirklich die Zeit mit diesen fremden Leuten kaufen bzw. auch leihen, weil die Person danach vermutlich auch wieder weggeht. Die Radio-Wissen-Reporter Johannes Döbbelt, den haben wir für dieses Thema mal eingekauft. Er sollte mal schauen, was es denn da so alles gibt. Und er ist auf den People Walker aus L.A. gestoßen.
Eigentlich wollte Chuck McCarthy sich was dazu verdienen, indem er mit den Hunden anderer Leute Gassi geht. Doch er hatte einfach keine Lust drauf, Hundescheiße aufzusammeln, sagte er. Deswegen bietet sich Chuck heute als People Walker an. Statt Hunde führt er Menschen aus. Sie bezahlen ihn fürs gemeinsame Spazierengehen. Ein paar Meilen irgendwo in Los Angeles.
To be honest, it started off as kind of a joke in my mind.
Das Ganze war zuerst nur als Gag gedacht. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, es könnte wirklich wahr werden.
It could be a real thing.
Chuck ist eigentlich Schauspieler, aber das läuft gerade nicht so gut für ihn. Sein People-Walker-Job dafür umso besser. Er begleitet Frauen, die nachts oder auch tagsüber nicht gerne alleine nach Hause gehen, aber auch Menschen, die einfach jemanden zum Reden suchen. Viele sprechen lieber mit einem Fremden, sagt er, als nur über soziale Medien zu kommunizieren. Die Kosten? Gut 6 Euro pro Meile. Und die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass auch weitere People Walker mitmachen.
Um mein Angebot zu erweitern, habe ich andere Leute aus anderen Stadtteilen gefragt, ob sie auch Lust haben, Spaziergänge anzubieten. Wenn mich Kunden aus diesen Stadtteilen anrufen, dann schicke ich sie zu den anderen People Walkern.
Andere Leute dafür bezahlen, um ihre Gesellschaft zu haben, wenn auch nur für kurze Zeit. Ist das vielleicht das Geschäftsmodell der Zukunft? Als 2016 noch Zukunft war, im Jahr 1980, prognostizierte der amerikanische Zukunftsforscher Alvin Toffler, dass wir schon bald in einer von Einsamkeit geprägten Welt leben werden.
Gemeinschaft gibt es höchstens noch gelegentlich, ganz spontan, bei Krisen, Stress und Katastrophen.
Einsamkeit könnte deshalb, meint Toffler, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor werden. Das Geschäft mit Singles, die auf Partnersuche sind, boomt längst. Aber vielleicht haben ja auch gemietete Freunde das Zeug zum Verkaufsschlager. Die Seite rentafriend.com vermietet Menschen für ein gemeinsames Abendessen, eine Party oder einen Kinoabend. Kein Escort-Service, alles streng platonisch, betonen die Macher. Für ein Monatsabo von gut 20 Euro plus 9 Euro Mietkosten pro Stunde kann man zwischen weltweit über 600.000 Mietfreunden auswählen. Da ist zum Beispiel Valentina, 19 Jahre. Sie schreibt bei Rent a Friend auf Englisch, hier übersetzt auf Deutsch.
Hallo, ich bin eine aufgeschlossene Modestudentin aus Berlin. Ich mag die Gothic- und Darkwave-Szene, aber ich bin auch für andere Sachen offen. Du willst dich betrinken und in einem See schwimmen gehen? Okay, lass es uns machen.
Lass es uns machen. Aber dürfen wir das auch machen? Ist es eigentlich in Ordnung, Menschen zu bezahlen, damit sie für einen Tag oder einen Abend unsere scheinbaren Freunde sind?
Ja, wenn es Rent a Friend heißt, ein Freund und nicht nur die Tätigkeit, dann ist es eben mehr gemeint als nur eine Dienstleistung. Und das ist tatsächlich eine verzwickte Frage.
Rita Molzberger, Philosophin an der Uni Köln.
Wenn man Humanist ist, zum Beispiel nach Kant, müsste man sagen, das geht eigentlich gar nicht. Den anderen darf ich nicht als Mittel zu anderen Zwecken betrachten, der ist immer Zweck seiner selbst. Ja, der Mitmensch hat einen Selbstzweck und insofern ist es gar nicht sinnvoll, ihn zu bezahlen, weil ich das nicht herstellen und nicht erkaufen kann. Das ist einfach so.
Noch ein bisschen mehr menschliche Nähe, die man eigentlich nicht kaufen kann, gibt es bei thesnugglebuddies.com, bei professionellen Kuschlern.
Hi, my name is Becky and I'm a professional cuddler.
Becky kuschelt gern, aber nur, wenn man sie dafür bezahlt. Umgerechnet 70 Euro kostet eine Stunde Kuscheln bei ihr. Aber eben nur Kuscheln, nicht mehr. Kein Küssen, kein Berühren an intimen Stellen und die Klamotten bleiben an. Zu Becky kommen ganz verschiedene Menschen, erzählt sie in einem YouTube-Video.
Es gibt Singles, es gibt einsame Menschen und es gibt Leute, die in ihrer Beziehung nicht die Zuneigung bekommen, die sie wollen. Und ich hatte mal jemanden mit einem religiösen Hintergrund, der niemanden anfassen durfte, bevor er verheiratet ist.
Wenn man sagt, Sozialität muss jetzt auch bezahlt werden, das kann ein Signum dafür sein, dass inzwischen alle Lebensbereiche völlig unproblematisch ökonomisierbar erscheinen. Und das halte ich schon für schwierig. Ich glaube, die Ökonomie gehört in den Wirtschaftsbereich und nicht so sehr in den zwischenmenschlichen Bereich. Und da sollten wir auch sensibel für sein.
Das Geschäft mit der Zwischenmenschlichkeit läuft jedenfalls ganz gut. Chuck McCarthy, der People Walker, der gemeinsame Spaziergänge verkauft, hat schon Pläne, wie es weitergehen soll.
I'd love to get an app.
Ich möchte eine App haben, in der du direkt nachschauen kannst, wo ist der nächste People Walker, der mit mir eine Runde dreht.
Also nach Kant ist das alles verwerflich, haben wir gehört, aber es tut halt einfach manchmal gut. Jemanden mieten für Geld, um sich nicht alleine zu fühlen. Johannes Döbbelt war das über diverse Einsamkeitsentlassungsdienstleistungen. Und wenn euch Chuck McCarthy noch ein bisschen näher interessiert, diesen People Walker aus L.A., dann geht einfach mal auf dradiowissen.de. Da gibt es ein komplettes Porträt über den People Walker.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dass man Menschen, die man nicht mag, ein Paket Tiercode schenken kann. Das ist old, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Neu an dieser Stelle ist die Schlange in der Post. Was man auch immer damit ausdrücken möchte, ist auf jeden Fall passiert. Eine Frau aus Berlin-Neukölln, die hat einen Brief aufgemacht am Wochenende und dann kam da erstmal eine Schlange raus. Guten Tag, Pascal, was war da los?
Ja, also diese Schlange, das war jetzt kein Ding der Post. Diese Frau hatte sich eigentlich bei eBay ein Haushaltsgerät bestellt und es war da auch drin in diesem kleinen Umschlag, aber eben auch eine 60 Zentimeter lange Schlange und die lebte. Die Frau hat dann die Polizei gerufen und die hat das Tier mit Hilfe vom Amtstierarzt eingetütet. Absender dieses windigen, sich windenden Pakets, das war ein Mann aus Bayern. Und der hatte schon seit Stunden seine Schlange vermisst und sein ganzes Haus auf den Kopf gestellt und nicht geahnt, dass die liebe Schlange halt in den versandfertigen Umschlag gekrochen ist. Er hat sich dann, als die Polizei ihn verständigte, sofort ins Auto gesetzt und die Schlange in der Hauptstadt abgeholt.
Das ist ja aller Ehren wert. Die Geschichte wurde natürlich in die Öffentlichkeit rausgeblasen. Was sagt die Crowd dazu?
Ja, die Berliner Polizei hat das ja öffentlichkeitswirksam auf Facebook erzählt, das Bild der Boa Constrictor gezeigt und da haben sich dann viele gemeldet und kommentiert, das ist erstmal eine Königspython, liebe Polizei. Und die ist nicht sonderlich aggressiv und als Würgeschlange von so einer Minilänge eigentlich auch nicht besonders kampffähig. Insgesamt ist das, glaube ich, ein nettes Beispiel für so Community-Management der Polizei, als nämlich ein User da fragt, hey, was ist braun und auf Knopfdruck rot, antwortet die Polizei natürlich, Schlange im Mixer.
Schlange in der Post. Schockt die Empfängerin und verbessert den Draht der Polizei zur Bevölkerung. Was will man eigentlich mehr? One Love in Berlin-Neukölln.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kino ist eigentlich erst morgen angesagt, ne? Aber heute Abend gibt's schon mal eine Vorpremiere und da fällt im Kino diese Frage.
Zuerst mal wüssten wir gerne, wie du an diese ungeheure Menge von Informationen gelangt bist.
Glenn, beginnen wir doch vielleicht mit deinem Namen.
Mein Name ist Edward Joseph Snowden.
Snowden, der Film. Es geht um die Geschichte der Enthüllung des Whistleblowers. Kein einfaches Leben als Whistleblower natürlich, aber ein sehr wichtiges, denn sie decken auf und wir verstehen dann die Welt dadurch ein bisschen mehr oder eben auch ein bisschen weniger. Egal, ob das in der Vergangenheit Snowden war oder eben die beiden Ex-Mitarbeiter von PricewaterhouseCoopers, die beim Luxemburg-Leaks beteiligt waren. Der mangelhafte Schutz solcher Whistleblower, der ist immer wieder Thema und die EU sagt, ja, wir brauchen da einen juristischen Schutz von Whistleblowern, aber wie könnte der denn aussehen? Das habe ich heute versucht herauszubekommen, zusammen mit unserer Korrespondentin Annette Riedel in Brüssel. Ich wollte von ihr wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass die EU den Schutz von Whistleblowern stärken wird.
Also ich glaube im Moment erstmal nicht mehr, denn sie haben das jedenfalls nach eigener Einschätzung gerade getan. Im Frühjahr ist eine Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen verabschiedet worden. Allerdings ist der Schutz von Whistleblowern da drin wohl gegeben, aber nicht so sehr, wie sich das manchmal viele gewünscht hätten. Denn sie dürfen wohl auf Illegales hinweisen, straffrei, aber nicht auf Illegitimes, also was sich einfach nicht gehört. Dazu muss man wissen, dass die Steuervermeidungspraktiken beispielsweise, dass die ja nicht unbedingt illegal sind, aber eben illegitim. Das ist ein Punkt, was bemängelt wurde von denjenigen, die mehr Schutz für Whistleblower wollen. Und zudem dürfen diese Informationen nicht an die Presse gehen. Und es gilt auch nicht, wenn diejenigen, die da die Pfeife blasen, keine Angestellten von einem Unternehmen sind. Also beispielsweise im Fall von Edward Snowden, der war ja sozusagen ein Externer, ein Contractor beim Geheimdienst NSA. Und für den hätte zum Beispiel, wenn man das mal daraufhin abklopft, wem es nützt und wem nicht, dem hätte es dann nichts genützt.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass das, was man auf den Weg gebracht hat, dann gar nicht so eine starke Kraft hat?
Ja, also es ist zumindest so, dass einige skeptisch sind und sie haben das Gefühl, dass es offenbar der EU-Kommission und auch diversen EU-Ländern eher um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen geht. So heißt ja auch diese Richtlinie. Und die Befürchtung, die dahinter steht, auf Seiten der Kommission bei den EU-Ländern, die das auch so sehen, dass wenn man nicht nur Illegales, sondern auch Illegitimes straffrei verraten darf, in Anführungsstriche, dass es dann schwer wird, dass die Unternehmen ihr berechtigtes Interesse, dass Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden, tatsächlich auch durchsetzen können. Das ist eine Frage des Wettbewerbs und dass es dieses berechtigte Interesse gibt, das erkennen im Übrigen auch diejenigen an, die für einen stärkeren Schutz von Whistleblowern wären.
Wie ist denn da eigentlich generell die Haltung, also vielleicht die Sicht der Parlamentarier auf die Errungenschaften von Snowden? Sagen die, juristischer Schutz auf jeden Fall wichtig bei ihm?
Ja, also da ist einiges passiert in den letzten 2 Jahren im Europäischen Parlament. Zum Beispiel hat das Parlament im vergangenen Jahr, zwar mit knapper Mehrheit, aber immerhin eine Resolution verabschiedet, in der Snowden bescheinigt wird, dass aus Sicht des Parlaments er sich nicht strafbar gemacht hat mit dem, was er getan hat. Es wurden aufgefordert, dass man ihm in der EU Asyl gewähren sollte. Allerdings eine Resolution war das und das hat keine bindende Wirkung für irgendjemand, war aber ein ziemlich starkes Signal. Und was sie auch gemacht haben im Europäischen Parlament, sie haben Snowden schon 2-mal zumindest nominiert, gekriegt hat er dann nicht, aber nominiert für den Sacharow-Preis. Das ist ein ganz wichtiger Preis des Europäischen Parlaments, mit dem Zivilcourage belohnt wird.
Trotzdem ist es nicht so eine wahnsinnig wirkliche Einladung, die da von der EU ausgeht, zu Whistleblowern zu sagen, pass auf, bringt irgendwie die Tatsachen ans Licht und wir decken euch, wir schützen euch juristisch.
Nein, das ist es nicht und deshalb haben beispielsweise die Grünen, die Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, auch einen eigenen Entwurf vorgelegt für einen aus ihrer Sicht dann tatsächlich einen echten Schutz für Whistleblower. Allerdings, das ist so geregelt in der EU, dass die Fraktionen, dass das EU-Parlament keine Gesetzentwürfe vorschlagen kann, sondern kann nur einen Entwurf für einen möglichen Entwurf machen. Den müsste dann aber die EU-Kommission einbringen. Aber die Grünen haben eben gesagt, dass beispielsweise Antoine Deltour und Raphael Allais, die vor Gericht verurteilt wurden für das, was sie im Zusammenhang mit LuxLeaks verraten haben, die eben wären durch das, wie es jetzt geregelt ist, nicht geschützt.
Hast du so einen Überblick, was die Staaten angeht? Gibt es da Staaten in der EU, bei denen so ein Schutz von Whistleblowern deutlicher ist als in anderen?
Also ich kenne die natürlich nicht alle, aber es ist so, dass es in 6 EU-Ländern bisher gar keinen ausgewiesenen Schutz gibt, also bis diese Richtlinie mit den Einschränkungen, die wir eben schon versucht haben zu erklären, in Kraft tritt. Und dann ist zumindest mit dieser Richtlinie so eine gewisse Einheitlichkeit da und es gibt einen gewissen Schutz, aber eben nicht in dem Maße, wie manche sich das wünschen würden.
Vor dem Start des Films Snowden in Deutschland morgen ist das Thema Whistleblower-Schutz wieder aktuell, vor allem der mangelhafte Schutz dieser Informanten. Was die EU da machen kann und vielleicht auch machen will, darüber war das unsere Korrespondentin aus Brüssel, Annette Riedl.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und an dieser Stelle spulen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Heute Morgen in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase, da haben wir nämlich für euch über eine Studie des Linzer Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit berichtet. Diese Studie war von Doris Weißelbaumer, in der wurden Fotos von Bewerberinnen mit und ohne Kopftuch an Arbeitgeber verschickt. Und das Ergebnis war, die Bewerberinnen mit Kopftuch mussten sich um ein Vielfaches öfter bewerben, um zum Vorstellungsgespräch geladen zu werden. Auch der Name, der spielt dabei eine Rolle. Sandra Bauer scheint zum Beispiel auch beliebter gewesen zu sein als Meriem Öztürk. Einige von euch, die sagen, so what? Leute mit Dreadlocks, die werden auch aussortiert. Pascal, du hast dir das ein bisschen angeschaut, auch das, was unsere User gepostet haben. Und du weißt natürlich auch, wie es rechtlich zu bewerten ist, das Ganze. Erzähl mal.
Ja, es ging total ab auf Facebook. Holger Förstemann ulkt anscheinend so ein bisschen rum gegen die Vergenderisierung von KopftuchträgerInnen. So schreibt er's. Was sei eigentlich mit den Kopftuchträgern und Turbanträgern? Naja, die Sache ist da ziemlich klar. Da läge dann eine Diskriminierung nach Geschlecht vor oder nach Religion. Denn ein Sikh-Turban zum Beispiel ist ja ein Teil einer religiösen Lebensweise.
Gut, aber was ist mit den nicht religiösen Schmuckstücken, nennen wir mal Piercings und Tattoos?
Da gibt's auch Kommentare. Rogerio Montelindo findet, Zitat, in einer gehobenen Herrenboutique wird ein gesichtstätowierter Verkäufer wohl den Ruin herbeiführen. Naja, und da hat er ein bisschen recht, denn bei Publikumsverkehr ist oft ein interner Dresscode zu beachten und der bricht sozusagen das Persönlichkeitsrecht an. Je nach Branche geht es auch um Funktionalität. Das Landesarbeitsgericht Köln hat mal festgestellt, Sicherheitsleute dürfen nicht zu lange Fingernägel haben. Und im öffentlichen Dienst sind Tattoos ein Problem. Polizisten dürfen nämlich keinen auffälligen Körperschmuck tragen. Ist dann natürlich immer die Frage, was heißt das? Ein großes Tattoo auf dem Unterarm, da haben die Gerichte mal so entschieden. Die Argumentation war dann, das Tattoo verringere den Abstand zu Strafgefangenen zum Beispiel. Und der Beamte sei weniger neutral. Generell gilt, unsichtbare Sachen, das ist erstmal egal. Wenn es aber um Hygiene oder ein Sicherheitsrisiko geht, dann muss der Arbeitgeber mitreden können. Lockerer Schmuck zum Beispiel an den Bäckershänden, der dann in den Teig geraten könnte, das will ja niemand. Ne?
Gut, haben wir das geklärt an dieser Stelle. Es ging auch in dieser Diskussion, wenn ich sie richtig überflogen habe, sehr viel um Hässlichkeit. Nun kann man dann natürlich nicht so wahnsinnig viel für, wenn man besonders schön oder eben nicht so schön ist. Auch Ermessenssache, das ist auch keine Diskriminierung. Da kann es ja auch gar nicht geben, oder? Beim Thema Hässlichkeit.
Ja, Michael Kramer schreibt zum Beispiel, zu dick, zu dünn, Glatze oder schütteres Haar, zu klein, zu groß, krumme Nase oder Brillenträger, Raucher oder Nichtraucher, zu dunkle Stimme oder zu hohe Stimme und so weiter. Das alles reiche für eine Ablehnung oft schon. Aber nach dem Gesetz sind das natürlich keine Diskriminierungsgründe. Ich zitiere nochmal, aus Gründen der Rasse heißt es da oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Da kannst du dich dann einklagen. Rechtlich ganz undenkbar ist aber zum Beispiel dieses Kriterium Aussehen auch wieder nicht. Es gibt zum Beispiel eine interessante Diskussion in Belgien, sagt der Arbeitsrechtler Tobias Pusch von der Berliner Kanzlei Pusch Walig Legal.
In Belgien zum Beispiel ist es untersagt, zu diskriminieren, jemand nicht einzustellen wegen Hässlichkeit. Das kommt aber in Belgien sozusagen eigentlich aus Themen wie Verstümmelung und solchen Themen, die natürlich in der Praxis eine Rolle gespielt haben, die aber keine Rolle spielen sollten. Insoweit hat natürlich auch die ganze Diskriminierungsrechtsprechung eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, für Toleranz zu sorgen.
Naja, und da geht's dann nicht nur um Belgien. Vorstellbar wäre jetzt in einem fernen Szenario, wenn solche Fälle bis zum Europäischen Gerichtshof gehen und dann wieder auf Deutschland zurückwirken, könnte das auch für uns hier interessant werden.
Weil Facebook auch immer was Krasses und was Spaßiges produziert, spaßige Vergleiche, gehen wir mal ganz kurz auf einen ein, da wollte sich jemand mit Blut beschmieren bei uns.
Ja, Matthias Hotzel fragt, und wenn ich mich entscheiden würde, an nordische Gottheiten zu glauben und dann mit Tierblut bemalt durch die Gegend zu laufen, dann wird das auch nicht gerade meine Jobchancen fördern. Und Johannes Gabriel findet, jemand in Mönchskutte oder in einer Burka oder mit einem Pastafari-Piratenhut hätte als Bewerber für sehr viele Jobs auch keine Chancen. Naja. Dazu ist zu sagen, durch die Gegend laufen oder einen Job ausüben, das sind erstmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn man alles vor Gericht durchficht, dann wäre natürlich die Frage am Ende, meint der Pastafarianer das ernst, dass er an das fliegende Spaghetti-Monster glaubt? Ist das eine anerkannte Religion und welchen regelmäßigen Riten folgt er? Da müsste man dann schauen, was rauskommt.
Jetzt machen wir es nochmal ganz transparent heute. Du hast wahnsinnig viel telefoniert, du hast ganz schön viele Absagen bekommen von Personalern. Hast du gar keinen gefunden? War da nichts dabei oder was?
Ja, um mal meine ganz persönliche Meinung zu sagen, das ist ein schwieriges Thema. Die Arbeitsrechtler haben ja auch gesagt, es ist ein unglaublich haariges Spezialgebiet mit vielen Einzelfällen. Eine Personalerin, anonym dann natürlich, einer bundesweiten Agentur hat mir verraten, Tattoos seien bei ihnen eigentlich eher selten. Bei Top-Jobs, da herrsche so ein bekannter Dresscode, auch Kopftücher hätte sie kaum gesehen. Ein bisschen klang das ja bei uns heute Morgen im Programm an, als die Forscherin Doris Weichselbaumer gesagt hat,
auch verwundert hat mich, dass die Diskriminierung in den Jobs mit den höheren Qualifikationen oder den höchsten Qualifikationen innerhalb des Experiments, dass die da sogar noch höher war. Also bei den Bilanzbuchhalterinnen hatte Miriam Öztürk mit Kopftuch sogar noch weniger Chancen als in den anderen Berufssparten.
Meine Vermutung wäre einfach, das geht vielleicht gar nicht so sehr um Religion, sondern wirklich um diese mangelnde Konformität. Ne? Mhm. Ob Burka oder Irokese in der Bank, das geht dann am Ende beides nicht. Was die Leute wirklich denken, weißt du ja nicht. Mhm. Was dann vor Gericht belegbar ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Kopftuch, Rastafari, Pastafari, Dreadlocks, grüne Haare, Piercings, Alter, Hässlichkeit. Da muss man differenzieren, ob eine Diskriminierung vorliegen könnte oder eben nicht in einem Bewerbungsverfahren. Pascal Fischer hat einige von euren Gedanken mal zusammengetragen und ihr könnt weiter uns eure Meinung geben bei Facebook.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In Paris, da fährt uns eine U-Bahn autonom ohne Fahrer durch die Stadt. Der Bus Olli, der fährt Arbeiter ohne Fahrer in den Staaten zur Arbeit. Und in Amsterdam, da steigen wir vielleicht bald in einem Jahr einfach auf eine Fähre, die auch ohne Steuermann auskommt. Rowboat soll die heißen, also eine Zusammensetzung aus Roboter und aus Boot, entwickelt von den amerikanischen und niederländischen Forschern, unter anderem auch von Arjan van Timmeren. Er ist vom Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions. Ich wollte von ihm heute wissen, wie die Rowboats denn eigentlich aussehen werden in einem Jahr.
How would those boats, which we could see in one year in Amsterdam, look like?
Yes, they're actually kind of platforms of 3 to 2 meters in width and length, which can be, as modules, can be connected either to one another or can function as separate boats, so to say. Mm-hmm. At the moment, they are thought to be in orange, but they can be of any color, of course. And the most important thing is that they actually are totally filled with sensors, which actually make them autonomous.
Also diese Boote werden vermutlich 2 bis 3 Meter breit und lang sein. Arjan spricht auch von Plattform, das heißt mehrere Boote können auch miteinander verbunden werden, können aber auch autark als einzelnes Boot eingesetzt werden. Orange werden sie sein und voller Sensoren. Die Frage ist dann, wie sieht eigentlich so ein täglicher Gebrauch aus? What does the daily use look like?
Well, it focuses on moving people and goods, but also on environmental sensing. And the most, appealing one is also that we aim to also form in this combination of these different modules to form dynamic infrastructures.
Also natürlich geht es in erster Linie darum, Menschen und Waren zu bewegen auf dem Wasser. Aber diese Robots können auch eingesetzt werden als dynamische Infrastruktur. Zum Beispiel eben auch mehrere Robots nebeneinander als Brücke.
What will be the function of those robots used as bridges?
Yes, it is like bridges, or you can amplify quays, or you can think of stages. We have several events in Amsterdam in which we use stages on the water. And the idea is that we can actually automate it, build those kinds of dynamic infrastructures to, let's say, in cases of a lot of pressure with a lot of, for instance, people on the shore, or we know in Amsterdam, of course, we have King's Day, but also other events. Many times we have huge pressure by tourism. The aim is then to actually have this infrastructure respond to, let's say, data we gather by crowd sensing. We already have launched several programs on that, research programs. And through this sensing, we can actually visualize what we call the metabolism of the city. So we can visualize where streets are too busy, where there's too much pressure on urban systems. And in response to that, we can have this dynamic infrastructure, let's say, connections.
Also Ayan sagte, je nachdem, was los ist in der Stadt, kann man diese Robots eben auch zusammenschließen und dann ergeben sich ganz neue Wege. Also dann entstehen zum Beispiel Straßen übers Wasser, wo es erstmal keine Straßen gibt. Und so können zum Beispiel Zuschauerströme einfach umgeleitet werden, wenn es dann mal ein bisschen enger wird in der Stadt.
You are gathering a lot of other data with those boats as well. I read something about the water quality. What's this about?
Yes, we also aim to use those vessels for environmental sensing. And that's not only environmental sensing of the surface water, so the canals everybody knows from Amsterdam, but also the larger rivers. It also concerns, through underwater drones, waterways like the sewage infrastructures. We also are sensing traces which can help us predict, let's say, outbreaks of influenza, or which can help us predict certain effects of rise in temperature of the wastewater and this determination of the infrastructure. Mm. So what we aim for is actually to build a system which actually covers the city and which can help decision makers to get with a live dashboard insight in all the dynamics of the metabolism of the city.
Also viel mehr als nur ein autonom fahrendes Boot. Daten zur Wasserqualität werden gesammelt, zur Lärmbelästigung in der Stadt. Epidemien in einem frühen Stadium können da erkannt worden. Und die Forscher wollen auch neue Wege finden, schwimmenden Müll aus den Kanälen zu entfernen. Ganz schön viel Sinnvolles, was diese Rowboats da können werden. Nächstes Jahr soll es losgehen in Amsterdam. Und Arjan van Timmeren ist einer der Forscher, die an diesem Rowboat-Projekt beteiligt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben an dieser Stelle einen Aufreger für euch, nämlich der Autohersteller Seat, der hat ein frauengerechtes Auto entworfen. WTF, Pascal, wie sieht es denn aus?
Lila oder zuckerweiß. Und die Frontlichter, die haben eine Eyeliner-Form und seien, Zitat, so betont, wie Make-up das Auge betont. Innen herrschen dann zwei Farben vor, alles mit kleinen Diamanten bestückt, um, Zitat, überraschendes Glitzern zu schenken. Das Ganze nennt sich Mi-Modell mit 2 i und ist präsentiert worden auf dem Fashfest, auf der Gala in London.
Abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, dass du das Testimonial in dieser Kampagne bist, wie sind die drauf gekommen?
Ja, zusammen mit der Zeitschrift Cosmopolitan, da hat man über das Aussehen so ein bisschen nachgedacht und das dann so entschieden. Das Ganze ist eine Neuausgabe eines Automodells, das es seit 2012 gibt. Seat sagt, es sei aufregend zu fahren und leicht einzuparken. Das ist natürlich so ein bisschen PR-Slang alles, ne?
Wie kommt es denn eigentlich an in den sozialen Medien, vielleicht auch bei den Frauen?
Ja, die hatten jetzt ein bisschen Zeit, sich da ihre Meinung zu bilden und da überwiegt doch auch die Kritik. Cat Knight schreibt zum Beispiel, Frauen brauchen kein spezielles Auto. Und Harriet Goodman, die ätzt, die Firmen sollten mal aus ihrem Trott kommen, also so auf Englisch, think outside the box. Naja, und mit dieser Box da war dann wohl der Seat gemeint. Also Frauen sollen sich aus genau diesem Auto raushalten.
Der Autohersteller Seat hat ein frauengerechtes Auto entworfen. Frontlichter haben Eyeliner-Formen und alle so, oh nein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und an dieser Stelle, 7:20, reden wir über Justin Trudeau, der Premierminister Kanadas. Der macht so einiges richtig. Sehr hohe Sympathiewerte, auch aufgrund seiner Flüchtlingspolitik. Gestern hat Barack Obama ihn auf dem UN-Gipfel explizit gelobt. Dazu kommt, dass Trudeau in seiner eigenen Rede vor der EU, UNO gezeigt hat, dass Kanada mal ein richtig gutes Vorbild ist für andere Länder.
So when I say that I hope that Syrian refugees will be, that we welcomed, will be soon able to join our middle class, I'm confident that we can make that happen and we'll do it by offering them the same things we offer to all our citizens, a real and fair chance at success for everyone.
folgt man dem Facebook-Account von Justin Trudeau, dann bekommt man eigentlich schnell den Eindruck, Kanada kann nur das beste Land für Einwanderer sein. Aber ist es wirklich auch so? Und wenn ja, was macht denn Kanada da so besonders gut und besser als andere Länder? Sprechen wir drüber mit Kai Clement, der für D-Radio Wissen das Geschehen in Kanada beobachtet. Guten Abend, Kai.
Guten Abend.
Was genau ist denn eigentlich das Erfolgsrezept bezogen auf die Flüchtlingspolitik von Justin Trudeau?
Ja, zum einen steht seine Person für eine Öffnung des Landes in einem bisher schon lange nicht mehr so wahrgenommenen Maße. Sein Vorgänger Stephen Harper, ein konservativer Politiker, hat in Sachen Einwanderung vor allem auf Sicherheitsprobleme und Bedenken hingewiesen, die ja generell in der Einwanderungsdiskussion eine große Rolle spielen. Und er hat gesagt, man muss immer erst einmal gucken, ob die Sicherheitsprobleme ausreichend bedacht sind, ob die potenziellen Einwanderer auch ausreichend untersucht sind, bevor man sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen kann. Justin Trudeau hat diese Politik komplett gewendet und hat gesagt, wir sind ein offenes Land, ein Land, das auf einer Einwanderungskultur basiert und wir wollen Menschen helfen, die auf der Flucht sind. Und er hat angekündigt, das war letztes Jahr noch zur Wahl, er hatte angekündigt, wir wollen bis Jahresende, also bis zum vergangenen Dezember, 25.000 syrische Flüchtlinge umsiedeln, also nicht nur vorübergehend aufnehmen, sondern ihnen wirklich eine neue Heimat bieten. Das hat Kanada dann nicht mehr bis zum Jahresende geschafft, aber doch mit einiger Verspätung dann bis zum Frühjahr. Und wenn man sich das aktuell anguckt, das habe ich gerade noch mal gemacht, im Moment sind es 30.647 Einzelschicksale, die in Kanada eine neue Heimat gefunden haben.
Also das sind Zahlen, die für sich sprechen. Dann wirst du auch unterstreichen, das, was Obama eben gesagt hat, indem er Kanada als Vorbild für andere Staaten im Umgang mit Flüchtlingen sieht?
Auf jeden Fall. Kanada hat ein ganz besonderes Modell, denn sie haben das sogenannte gesponserte Visa-Modell. Dort können Gruppen, es können Kirchengemeinden sein oder auch Menschen, die sich sonst wie zusammenschließen, Visa für Einwanderer, für Flüchtlinge finanzieren, indem sie für einen gewissen Zeitraum bürgen für diese Menschen und ihnen auch den Aufenthalt im Land finanzieren. Das ist auch genau das Modell, auf dem zum Teil diese Umsiedlung von syrischen Flüchtlingen basiert, damit ihnen in Kanada eine neue Heimat gegeben werden kann. Teilweise finanziert es die Regierung, teilweise aber eben auch einzelne Kanadier. Und das war auch das Beispiel, was Justin Trudeau gestern bei Obamas Flüchtlingsgipfel hier in New York gegeben hat. Da hat er von einer kleinen Gemeinde in Nova Scotia an Kanadas Ostküste erzählt, nur 4.500 Einwohner. Und dort haben sich Menschen zusammengetan, haben syrischen Flüchtlingen eine Umsiedlung aus einem Flüchtlingslager im Libanon ermöglicht. Die leben jetzt also, krasser Wandel in der Provinz Nova Scotia, in Antigonish mit nur 5.000 Einwohnern und haben dort im Grunde die Schokoladenfabrik, die sie mal in Damaskus hatten, neu eröffnet und nennen sie jetzt Chocolate for Peace. Und das war ein großer Applaus, den er dafür bekommen hat.
Das ist natürlich auch ein beeindruckendes Bild und ein wahnsinniges Beispiel. Gibt es denn auch Misserfolge, beziehungsweise schlägt Premier Trudeau auch Gegenwind im eigenen Land entgegen, vielleicht auch aus der Bevölkerung?
Ja, aus der Bevölkerung im Moment noch nicht so sehr. Seine Umfragewerte sind sehr gut. 2/3 sind mit ihm zufrieden. Ungefähr ein knappes Jahr nach der Wahl ist das noch ein sehr guter Wert. Wobei er allerdings natürlich auch für viele seiner Versprechungen liefern muss. Das geht da um Steuerumverteilung, um Arbeitsplätze und viele andere Politikfelder, die jetzt nichts mit Einwanderung unmittelbar zu tun haben. Aber wie gesagt, die Umfragewerte sind noch sehr gut. 2/3 sind auch mit der Sicherheitslage im Land zufrieden, die ja oft im Zusammenhang mit Migration gesehen wird. Das spricht für ihn. Es gibt aber auch natürlich Rückschläge. Ende vergangenen Jahres beispielsweise ging eine Moschee in Flammen auf in der Provinz Ontario und da war es ganz offensichtlich ein Brandanschlag, schon zum zweiten Mal auf dieselbe Moschee. Und auch einzelne Chefs von den Provinzen in Kanada, also was in Deutschland die Ministerpräsidenten der Länder sind, haben ihm widersprochen, haben auf Sicherheitsfragen hingewiesen und haben gesagt, die Länder, die Provinzen, in dem Fall in Kanada, seien überfordert mit der Einwanderung. Das hat ihn aber nicht von seinem Kurs abgebracht und wie gesagt, die Umfragewerte sprechen für sich.
Der kanadische Premier Justin Trudeau hat vor der UN-Generalversammlung in New York gesprochen und hat viel Beifall bekommen, vor allem für die Flüchtlingspolitik von ihm und in seinem Land. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus New York, von Kai Clement.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Die fetten Jahre sind vorbei. Das ist unter dem Strich das Ergebnis des Global Wealth Report, der heute vorgestellt wurde. Demnach ist das weltweite Geldvermögen zwar weiter gewachsen, aber nur noch um knapp 5%. In den letzten 3 Jahren lag der Zuwachs im Schnitt jährlich noch bei 9%. Dennoch, in den 7 Jahren, die seit der großen Finanzkrise vergangen sind, ist das private Geldvermögen weltweit um 61% gestiegen. Ein Grund dafür ist nach Ansicht der Wirtschaftswissenschaftler die Politik der Notenbanken. Sie haben die Märkte jahrelang mit billigem Geld überschwemmt, was zum Beispiel den Wert von Immobilien in die Höhe getrieben hat. Das weltweite Geldvermögen ist aber natürlich unter den Ländern nicht gerecht verteilt. Während in Nordamerika das Pro-Kopf-Vermögen netto bei gut 152.000 Euro liegt, besitzen die Westeuropäer nur gut 58.000 Euro pro Kopf und die Menschen in Lateinamerika sogar nur gut 2.800 Euro pro Kopf. In der katholischen Kirche ist ein Streit darüber ausgebrochen, ob Verhütung erlaubt werden sollte oder nicht. Mehr als 500 Theologen, die meisten davon US-Amerikaner, unterzeichneten laut US-Medienberichten eine Erklärung, in der sie die Lehre der katholischen Kirche zur Empfängnisverhütung unterstützen. Diese Lehre fußt auf einem fast 50 Jahre alten Schreiben von Papst Paul VI. Dieser hatte 1968 künstliche Verhütungsmethoden als moralisch verwerflich bezeichnet, weil durch sie der sexuelle Akt bewusst von der Fortpflanzung getrennt werde. Und das fördert laut Papst Paul VI. Die sexuelle Freizügigkeit. Angestoßen wurde die neue Diskussion in der Kirche von Theologen des britischen Weingart-Instituts. Sie hatten im August gesagt, dass die katholische Lehre in diesem Punkt falsch liege. Denn weder die Bibel noch die Biologie böten Gründe dafür, dass Geschlechtsverkehr in allen Fällen offen für Fortpflanzung sein muss. Der Gebrauch von Verhütungsmitteln könne außerdem auch Krankheiten verhindern und allein deshalb sei er ethisch gerechtfertigt. Hat die NASA ihre Mars-Mission gefaked? UFO-Jäger haben auf Fotos des Mars-Rovers etwas entdeckt, das wie eine Ringelnatter aussieht. Auf der Website ufosightingsdaily.net äußert jemand die Vermutung, dass Reptilien vielleicht eine Chance hätten, auf dem Mars zu überleben. Für Verschwörungstheoretiker ist die Entdeckung nur eine weitere Bestätigung, dass die NASA nie wirklich eine Mars-Mission gestartet hat. Ein YouTube-Nutzer glaubt, dass der Mars-Rover seine Bilder in Wirklichkeit von der Erde aus sendet, zum Beispiel aus der Wüste Nevada. Die Schlange ist nicht die erste Struktur, die für außerirdisches Leben gehalten wurde. Wissenschaftler erklären das damit, dass das menschliche Gehirn dazu neigt, in Dingen und Mustern vertraute Wesen oder Gegenstände zu entdecken.
D-Radio Wissen.
Das ist nicht einfach. Das ist nicht leicht für einen selbst, wenn die Großmutter oder der Großvater plötzlich Dinge vergessen. Die Namen, Erinnerungen aufgrund von Demenz. Nur noch schlimmer ist es, wenn man merkt, dass Oma oder der Opa das selbst merken, selbst realisieren. Bei mir läuft gerade irgendwas nicht so richtig rund. Und dann zuzugucken ist noch viel schlimmer. Sophie Rosentreter, ehemals Model, ehemals MTV-Moderatorin, hilft uns beim Umgang mit uns selbst und mit demenzkranken Menschen. Sie leitet das Unternehmen Ilses Weite Welt. Heute, da hat sie auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, heute, an diesem 21. September, am Welt-Alzheimer-Tag, habe ich ein Herz voller Wünsche und einen Kopf voller Forderungen. Ich habe sie gefragt, welche Wünsche sie denn genau hat.
Meine Wünsche gehen eigentlich an die ganze Gesellschaft, dass wir alle das Herz ein Stück weit aufmachen und mal uns fragen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ist es der Fortschritt, den wir auf dem Bankkonto sehen, oder ist es tatsächlich die Lieben, die wir leben und das Achtsamsein und das Mitgefühl eben haben. Mhm. Und das ist eine unglaublich bereichernde Geschichte, wenn wir einfach mal für jemanden stehen bleiben und ein Danke und ein Lächeln geschenkt bekommen. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Gesellschaft aufmacht.
Dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Praxis. 2010 hast du das Unternehmen Ilses Weite Welt gegründet, nach dem Vornamen deiner Großmutter. 9 Jahre hast du zusammen mit deiner Oma mit der Krankheit gelebt. Ilses Weite Welt, da geht es um den Umgang mit Demenzkranken. Da möchtest du aufklären. Wie genau machst du das denn?
Also was Menschen mit Demenz uns lehren können, der Verstand bricht zwar irgendwann weg, aber sie sind ja noch voller Gefühl. Und es ist auch die Frage, was ist wichtiger? Ist der Verstand so wichtig oder ist das Gefühl eben das, was uns im Endeffekt ausmacht? Und von Menschen mit Demenz kann man lernen, stehen zu bleiben und den jetzigen Moment zu genießen, weil das ist das Einzige, was wir haben. Und das ist Meditation pur. Und auf der anderen Seite muss auch Menschen mit Demenz immer ehrlich begegnen, weil dadurch, dass sie voll und ganz mit ihrem Gefühl verbunden sind, sehen sie auch ganz genau, ob du das ernst meinst oder nicht, ob du gerade was vorspielst. Und das ist sehr lehrreich für uns und manchmal etwas schwierig.
Und wie bekommt man aber dieses Gefühl, das dann einen so ein bisschen in Verzweiflung lässt, wenn man so einer Person gegenüber ist? Wie bekommt man das Gefühl dann weg? Ich meine, du hast es selbst erlebt bei deiner Großmutter, bei Ilse. Vielleicht kannst du da mal so ein Beispiel machen.
Ja, also weg vom Verstand, wieder hin zum Gefühl. Nehmt Musik mit, nehmt ein Lied von früher mit, nehmt eine Fotokarte mit oder Fotos von früher von irgendwelchen tollen Ereignissen. Und wenn man die Person nicht mehr darauf erkennt, dann vielleicht über das Ereignis an sich sprechen. Gemeinsam kochen, gemeinsam Tiere streicheln gehen, gemeinsam mal einfach nur sich auszuhalten im Sinne von sich streicheln. Das kann auch schon Wunder bewirken. Also weg von, wie geht's dir? Und ich halte einen Monolog über eine Stunde, habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht angekommen. Hinzu, lass uns gemeinsam etwas erleben und uns auf Augenhöhe wieder begegnen. Wenn sich jemand verändert und auf einmal nicht mehr weiß, wo die Schlüssel sind, die ich gerade aber für 5 Minuten extra ihm dahingelegt habe, oder er meinen Namen vergisst oder in den Straßen verloren geht, die er so gut kennt, dann ist meistens der Satz, und den habe ich auch zu meiner Großmutter gesagt, Omi, denk doch mal nach. Mhm. So, und das ist einfach wirklich der dämlichste Satz, den man zu einem dementiell Veränderten sagen kann. Bloß ich hatte keine Ahnung, keiner hat es mir beigebracht. Insofern muss man muss Wissen haben, um dieser Krankheit richtig begegnen zu können. Und dann kann das toll sein, bereichernd.
Was hast du daraus gezogen, als du dann einen Umgang gefunden hast mit deiner Großmutter und eben auch jetzt mit der Berufung, wo du sagst, du machst jetzt endlich mal was, nicht nur für außen, sondern auch für innen, für dich?
Also erstmal habe ich gelernt, verdammt nochmal, habe ich viel falsch gemacht. Und dann aber auch die Schuld von meiner Schulter zu nehmen. Ich wusste es einfach nicht besser. Und mit dieser Schuld oder mit dem schlechten Gewissen möchte ich jedem anderen Menschen Hoffnung geben. Sich Hilfe zu holen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und mittlerweile gibt es so viele tolle Angebote da draußen und die sollten wir nutzen. Aber die meisten Menschen trauen sich nicht. Und das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Das ist ja peinlich, was da passiert. So, und dann schließt man sich lieber ein. Aber wir sind soziale Menschen oder wir brauchen die sozialen Kontakte. Das ist die beste Medizin und deshalb raus da und sich Hilfe holen. Und also meine Mutter ist 2 Jahre und einen Tag nach dem Tod meiner Großmutter ebenfalls verstorben. Innerhalb von einem halben Jahr ist sie an den Folgen von Krebs verstorben. Und leider ist das eine ganz typische Geschichte, die ich da berichten muss, weil die Menschen, die sich so aufopfernd verhalten, ja, ich muss doch, ich bin doch die Tochter, ich muss doch sie pflegen, die Menschen werden selber zum Pflegefall. Und dazu gibt es Fakten mittlerweile, Studien, die das belegen. Und deshalb gilt es hier auch die anderen Betroffenen, und wir alle sind betroffen, aufzuklären und zu unterstützen.
Sagt Sophie Rosentreter. Sie arbeitet heute mit und für Demenzpatienten. Sie hält Vorträge, sie vermittelt, sie schreibt Bücher und sie dreht auch Videos zu diesem Thema. Und ihr könnt es sehen auf dradiowissen.de. Da findet ihr die Videos von ihr und ein ausführliches Gespräch über ihre Arbeit. Einfach suchen nach Sophie Rosentreter.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Chlorephedrin. Ich weiß nicht, wem der Stoff auf Anhieb was sagt. Chlorephedrin ist zum Beispiel in Hustensäften enthalten. Das ist auch alles okay und legal, so ein Hustensaft. Aber Chlorephedrin ist auch einer der Grundstoffe für die Droge Crystal Meth. Die muss man ja bekanntlich zusammenkochen, und weil die Chemikalie so einfach zu bekommen ist, überwacht die EU ab heute den Besitz von Chlorephedrin stärker. Sprich, wer sich damit erwischen lässt, der muss ins Gefängnis. Was es genau bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Roland Hertel-Petri. Er ist Suchtmediziner und Autor eines Buches über Crystal Meth. Guten Abend, Herr Hertel-Petri.
Guten Abend, Herr Jan.
Wie viel Hustensaft muss man eigentlich kaufen, um so eine gute Menge Chlorephedrin rauszubekommen?
Also aus einer großen Packung Rinopront Duo, da ist dann das Ephedrin drin, weil das Chlorephedrin wird kaum bei uns benutzt, reicht eine Packung, um 1 Gramm herzustellen.
Und 1 Gramm bedeutet für Crystal Meth dann?
Für Erstkonsumenten 10 Konsumeinheiten.
Okay, das ist ja schon relativ viel, oder?
Das ist relativ einfach mit einer hohen Gewinnspanne. Wenn das so einfach wäre, dass man dann einfach sich mal 10, 20 Packungen in der Apotheke kaufen würde, dann daraus was zu produzieren.
Ja, funktioniert aber nicht, weil vermutlich bekommt man irgendwie nur die ein oder die andere Packung dort, oder?
Genau, war eines der ersten Schritte, die gemacht wurden, wo auch dann Polen nachgezogen ist, wo es lange das Ephedrin herkam. Das war schon ungefähr 2012. Danach sind eben die Hersteller auf das Chlorephedrin umgestiegen, und das ist eine Zwischensubstanz. Also das Chlorephedrin ist schon ein Teil des Herstellungsprozesses, und das wurde eben dann zuletzt in der Schweiz und in Belgien viel hergestellt.
Wenn Sie sagen, da ist man ausgewichen, bedeutet das auch gut, dass die EU jetzt da so ein neues Gesetz hat, aber da wird man vermutlich bei dem Kochen von Meth auf einen anderen Stoff weiter ausweichen jetzt?
Also es ist ganz richtig, das wird sehr viel bringen. Es wird erstmal den Preis in die Höhe treiben. Das wird für die Erstkonsumenten dann nicht so attraktiv sein, die Substanz. Es gibt 6 verschiedene Wege, grob, um es herzustellen. Es wird sicherlich versucht werden, auf andere Wege umzusteigen, aber auch die sind relativ gut kontrolliert. Die Polizei ist natürlich immer und die Legislative sowieso ist immer 1 bis 2 Jahre hinterher, aber es wird immer versucht werden, es wenigstens einzudämmen.
Gibt es denn einen Stoff beim Crystal Meth, den man sonst auch noch legal bekommen könnte?
Ja, es sind ja 3 Klassen, in denen es eingeteilt ist. Das ist jetzt wirklich die Klasse 1 im Grundstoffüberwachungsgesetz. Das heißt, derjenige, der das vertreibt, muss eine Genehmigung haben und genau Buch führen. Aber zum Beispiel die Lösungsmittel, Aceton. Ja, ab einer bestimmten Menge ist das erst relevant, dass Sie Ihren Führerschein vorlegen müssen. Und zum Beispiel bei dem Phenylessigsäure, das wäre die Kategorie 2, da ist es zum Beispiel 1 Kilo. Das brauchen Sie, um Amphetamine. Wenn Sie weniger verkaufen, dann fällt es nicht auf.
Okay, Sie sagen, der Preis wird in die Höhe gehen und es wird vermutlich den Dealern den ein oder anderen das Handwerk legen, auch weil das Kochen jetzt an sich schwieriger wird.
Ja, es wird durchaus schwieriger, an die Grundsubstanzen ranzukommen.
Trifft es denn dann wirklich auch die Richtigen in diesem Prozess?
Ja, es trifft ganz genau die Richtigen, nämlich die herstellen.
Ich meine, es ist eine schlimme Droge. Wenn man Menschen sieht, die Crystal Meth abhängig sind, da verändert sich ganz schön viel, die sehen ganz schön schlimm aus. Gibt es denn bei dieser Droge immer irgendwelche Ausweichmechanismen oder kann man irgendwann sagen, wenn die Zufuhr für dieses Botenstoff, dieses Grundstoffs einfach reguliert wird oder grundlegend reguliert wird, dann gibt es die Droge nicht mehr. Das wäre ja das optimale Szenario.
Das werden wir nie haben. Wir werden immer Menschen haben, die Substanzen konsumieren wollen und wir werden immer auch findige Chemiker haben, die damit ganz, ganz viel Geld verdienen wollen. Da haben wir die Kriminalität. Das wird nie ganz funktionieren, aber es kann es immer ein bisschen eindämmen.
Okay, auch was das Kochen an sich angeht, weil das kann man ja nun mal nicht in seiner Nachbarschaft in der Stadt machen.
Das macht eben unangenehme Gerüche. Es ist schon zu befürchten, dass dann, wenn die Großdealer nicht mehr da sind, die Großproduzenten, die Abhängigen für ihren eigenen Konsum vermehrt versuchen werden, selber zu kochen, weil es teurer wird. Das ist schon eine Sorge. Und dass dann eben sehr gefährliche Methoden angewandt werden. Es kommt regelmäßig zu Explosionen in den Laboren. Wer Breaking Bad gesehen hat, da taucht das ja auch auf. Es gibt giftige Gase, diese Phosphorgase, das sind dann andere Synthesewege. Aber das ist ein kleinerer Stil. Unser Problem ist ja wirklich, dass es so spottbillig ist in der Tschechischen Republik, dass es einen hohen Reinheitsgrad hat und dass die Menschen, die dort kaufen, überhaupt kein Unrechtsbewusstsein dafür haben, weil in dem Land sind 2 Gramm ja nicht kriminalisiert.
Was wäre dann Ihrer Meinung nach ein richtiges Signal? Was müsste man noch stärker regulieren, um diese Droge, also ich meine, ganz weg wird man sie nicht bekommen, aber vielleicht einzudämmen?
Es ist jetzt mittlerweile, so in den letzten 2 Jahren, passiert sehr, sehr viel zu der Thematik. Sie haben erwähnt, diese Bilder, also im Internet, die, immer diese Vorher-Nachher-Bilder, auch Sie sehen, die finde ich problematisch. Wir brauchen gute Bilder, weil das sind nur ganz kurze Momente, in denen die Menschen so abgemagert aussehen. In der Situation wird niemand mehr, der Konsument ist, in die Diskothek gehen. Das bedeutet, andere Konsumenten, die sehen den nicht, oder potenzielle Konsumenten sehen niemals so jemanden abgebauten. Ja, den kriege ich als Therapeut zu sehen und in dem, das heißt, die sind nicht abschreckend, das ist eher dann so eine Fehlinformation. Da brauchen wir mehr Aufklärung, was wirklich passiert. Wir brauchen noch mehr, dass darauf hingewiesen wird, dass diese Pseudoleistungssteigerung, die der Herr Hartmann damals als Bundestagsabgeordneter ja behauptet hat, danach gab es eine Hype, das ist eine Dopingsubstanz, das stimmt ja nicht, dass damit wirklich aufgeklärt wird und da tut sich viel. Es gibt eine hervorragende Broschüre für Lehrer, für die 10. Jahrgangsstufen, wo wirklich Schulmaterialien drin sind, wo erklärt wird, was ist der Unterschied zwischen dem Medikament Pervitin und dann dem Kristallin Methamphetamin. Und da muss viel Aufklärung gemacht werden, damit die Jugendlichen, die potenziellen Konsumenten auch wissen, das will ich nicht.
Die Europäische Union, sie hat jetzt schon was gemacht. Sie setzt im Kampf gegen die synthetische Droge Crystal Meth auf eine Gesetzesverschärfung. Es geht um Drogen, Ausgangsstoffe, speziell um das Chlorephedrin. Der Besitz, der ist jetzt strafbar. Roland Hertel-Petri war das, Suchtmediziner und Autor eines Buches über Crystal Meth. Ihnen noch einen schönen Mittwochabend. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank. Wiederhören.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Brad Pitt und Angelina Jolie sind Geschichte und vielleicht sind sie auch bald deshalb Teil von unserem großartigen Programm Eine Stunde History, das ihr immer am Wochenende hier hört. Wir wissen es jetzt noch nicht. Müssen wir uns nochmal entscheiden. Was aber bisher schon bekannt ist, dass diese ganze Trennung Konsequenzen aus Wachs hat, Pascal, ne?
Yep, im Londoner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds, nämlich, da hat man getwittert, nach den Neuigkeiten, die Promi-Fans auf der ganzen Welt schockiert hat, können wir bestätigen, dass wir Brad Pitts und Angelina Jolies Figuren getrennt haben. Ein Foto zeigt dann auch tatsächlich auf Twitter, Wachs Pitt und Wachs Jolie stehen einige Meter voneinander entfernt.
Dazwischen aufgereiht dann die 6 Kinder oder wie darf man sich's vorstellen?
Nee, da schützt das Kabinett wohl die Persönlichkeitsrechte. Nein, dazwischen gemogelt als Symbol dieser erkalteten Liebe hat sich passenderweise Robert Pattinson, bekannt als Vampir aus Twilight.
Ja, das ist doch wahnsinnig schön, diese Geschichte. Auch gut, dass sie sich nicht geküsst haben aus Wachs, weil das musste dann ja wieder aufwendig restaurieren, ne? Wenn das mit den Kuss dann auseinanderwacht. Das war die Redaktionskonferenz. An diesem Mittwoch, Pascal Fischer und Thilo Jam wünschen jetzt noch einen schönen Abend.
Tschüssi. Macht's gut.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.